Campusmarke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung.
Tipps, Infos, Interviews.
Campusmarke, Marke auf den Punkt gebracht.
Ja, ganz herzlich willkommen in einem neuen Jahr 2018. Und wir freuen uns auf viele Podcast-Episoden und dass wir uns gegenseitig hören und ihr euch vielleicht auch mal meldet und einen Response gibt. Ja, herzlich willkommen, Henrik. Ich bin ja ganz gespannt, ob du dich im neuen Jahr auch noch so anhörst wie im alten Jahr. Machen wir mal einen Soundcheck. Grüß dich.
Einen schönen guten Tag, Günther. Ich sollte eigentlich klingen wie letztes Jahr. Ich habe an meiner Equipment-Aktion nichts geändert, weil sie hat ganz gut geklungen, fand ich. Und da dachte ich, behalten wir es doch einfach mal bei.
Ja, und die Stimme hat auch nicht gelitten unter den ganzen Feiertagen. Du hörst dich an wie letztes Jahr.
Sie wurde ja kräftig geölt, sagen wir es mal so. Ein bisschen gut rübergekommen ins neue Jahr.
Ja, 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 klar, natürlich. Und ich habe mir natürlich überlegt, war auch immer recht neidisch, dass du bestimmt in Bayern ja permanent gegen Schneemassen kämpfst, weil bei uns im Rheinland, da gibt es den 24-Stunden-Schnee. Ja, da muss man einmal schippen und dann ist er weg und hast einen großen Haufen erst vor der Tür und nach 24 Stunden ist der auch wieder dahingeschmolzen. Oder wenn man einen Schneemann im Garten baut, der ist dann auch nach 2 Tagen, hat er sein Leben erfüllt.
Verliert die Nase wahrscheinlich und fallen ihm die Knöpfe ab. Nee, hier alles
nur,
gut.
Nicht nur, er schrumpft total.
Oh, er schmilzt dahin sozusagen.
Er ist kein Schneemann, sondern ein Schrumpfmann.
Okay.
Ja, also ich denke mal, Marke auf den Punkt gebracht, ist ja das, was uns auch im neuen Jahr beschäftigt. Und dann lass uns doch auch im neuen Jahr starten mit Dinge auf den Punkt bringen. Wir haben, und jetzt, da liegen ja die Jahre dazwischen, wir haben im letzten Jahr uns angefangen mit B2B-Marken und B2C-Marken zu beschäftigen und was die beiden trennt und was sie verbindet. Jetzt hatten wir im letzten Jahr, bei der letzten Episode, den Teil 1. Was unterscheidet die beiden Kategorien wie B2B-Marken und B2C-Marken. Und wir wollen uns heute mit dem zweiten Teil beschäftigen. Und ich denke mal, es hilft uns allen, Henrik, wenn du mal kurz nochmal zusammenfasst, was denn so aus unserer Sicht die wesentlichen 4 unterscheidenden Merkmale sind, die wir im letzten Podcast beschäftigt haben.
Also, wie du sagst, Günther, im ersten Teil haben wir uns mit den Unterscheidungen beschäftigt und wer von euch jetzt mit dem zweiten Teil anfängt, da nochmal der Tipp, geht nochmal eine Folge zurück, hört euch nochmal die Folge 1 an, weil das ist dann von der Didaktik, vom Aufbau her ein bisschen besser. Die Unterscheidung, die wir letztes Mal durchgesprochen haben, da ging es darum, die B2B und B2C unterscheiden sich unter anderem durch die Adressate, also an wen ist denn die Kommunikation gerichtet? Das ist bei B2B-Unternehmen ganz klar, ist das Unternehmen selbst, das sind die Anbieter, das sind die langjährigen Kunden, die da angesprochen werden. Das ist quasi eine 1-zu-1-Beziehung, direkter Kontakt im Gegensatz zu B2C, wo man mal die Unternehmen eine ganz anonyme, breite Masse anspricht, die in der Regel und im größten Teil auch immer unbekannt ist. Also wer mir da im Fernsehen zuschaut, das weiß die Marke eigentlich gar nicht. Also Unterscheidung zwischen direkt und anonym und breit in der Adressaten. Dann Punkt 2, Positionierung. Wer positioniert sich denn eigentlich bei den B2B und B2C-Marken? Einmal bei B2B ist es das Unternehmen selbst und im Gegensatz dazu in der Unterscheidung ist es B2C die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens. Wir hatten da auch Beispiele genannt, die könnt ihr euch in Folge 1 nochmal anhören. Punkt 3 war Fakten versus Emotionen als Unterscheidungsmerkmal. Also bei B2B ganz klar fachspezifische technische Inhalte, sehr fachbezogenes Publikum auch. Und im Vergleich dazu die B2B-Marken, wenn es um Emotionen geht, wenn es um emotionale Ansprache geht. Und da haben wir aber auch gesagt, müssen wir aufpassen, auch bei B2B. Da sind auch Menschen involviert. Das wird auch von und für Menschen gemacht. Deswegen ist es eigentlich so ein bisschen false friend, dass die B2B keine Emotionen brauchen. Da haben wir auch schon ganz gute Beispiele genannt, wie sich das momentan dreht und wie auch B2B-Marken ganz tolle emotionale Kampagnen machen. Die Links dazu in den Shownotes der letzten Folge beziehungsweise im Podcast der letzten Folge. Als 4. Unterscheidungspunkt hatten wir die unterschiedlichen Anforderungen an die Vermarktung besprochen letztes Mal. B2B geht es um eine sehr individualisierte Ansprache. Die Zielgruppen sind konkret technisch segmentierbar, sie sind namentlich bekannt, das ist eine sehr spitze Geschichte Und wie es schon mal erwähnt wurde, bietet sie anonym, kein persönlicher Kontakt. Und jetzt ist aber da auch schon der Handschlag in Richtung Gemeinsamkeiten, weil auch da, wenn man dann an die sozialen Medien denkt, ist eigentlich die Unterscheidung in der Vermarktung fast aufgehoben. Überall sind Menschen am Werk, überall wollen wir die Emotionen auch spüren und bemerkbar machen. Und da nähert sich das Ganze Schritt für Schritt an. Das war jetzt meine mittelkurze Zusammenfassung vom letzten Punkt.
Ja, stimmt. Mittelkurz ist genau richtig, aber ich denke, es ist auch gut, das nochmal wieder für sich aufzurufen. Und der Ausgangspunkt von unseren ganzen Überlegungen bei B2B und B2C war ja, es gibt viele, die sagen im B2B-Bereich, boah, wir sind ja eigentlich keine Marke, die im Regal steht, wir brauchen das alles so nicht. Und das hat uns ja auch getrieben zu sagen, es gibt eben nicht nur Unterschiede, sondern es gibt auch ganz vieles Gemeinsame. Und wir haben für uns mal 5 Gemeinsamkeiten rausgearbeitet, die uns wichtig sind. Und bei diesen Gemeinsamkeiten wollen wir euch jetzt mal mitnehmen. Das erste Thema ist, ja, wir bezeichnen es immer als werthaltiger Anspruch, der den Unterschied macht. Was ist denn werthaltiger Anspruch? Ein werthaltiger Anspruch von einer Marke ist immer das, was letztendlich ihren Wert ausmacht, ihre Besonderheit ausmacht. Aber wir scheuen uns da immer ein bisschen über Uniqueness nur zu reden, weil das greift einfach zu kurz. Und deshalb reden wir immer mehr von werthaltigem Anspruch. Und das ist etwas, was beide Marken gleichermaßen brauchen. Man muss auf den Punkt bringen, was ist diese Werthaltigkeit? Und dazu vielleicht mal, Henrik, 2, 3 Beispiele, die uns in dem Zusammenhang besonders gut gefallen. Was mich immer so beeindruckt, ist bei Aspirin. Also wenn man sagt, wie bringe ich auf den Punkt als eine B2C-Marke, für was stehe ich, was für einen Wert liefere ich? Und wenn so eine Aussage kommt wie Medizin deines Lebens, dann ist das ein großer Anspruch. Da liegt ein großer Wert.
Das ist stark,
drin.
Ne?
Ja, absolut. Mhm.
Das treibt es auf jeden Fall.
Ja, und das kannst du weiter durchdeklinieren. Wenn man sich mal ein Unternehmen vornimmt, ganz anderer Bereich, Logistikbranche, Dienstleister im Prinzip bei Logistik, TNT. Und die sich bezeichnen als The People Network und ganz bewusst auch ihre Leute rausstellen. Ne? Die Leute, die die Pakete an die Haustüre bringen, die die Logistik machen. Und die setzen es auch sehr gut auf ihrer Homepage entsprechend um.
Nächstes Beispiel ist bei mir ein bisschen näher gelegen, auch für Bosch, Invented for Life. Deutsche Übersetzung ist die Technik fürs Leben. Ich finde ehrlich gesagt Invented for Life ein bisschen stärker.
Ist viel stärker. Also ich finde, das ist wieder so ein Beispiel, wo auch, sagen wir, in einer anderen Sprache ausgedrückt eine viel größere Welt noch kommt. Manchmal. Deutsch ist ja sehr differenziert, aber das Invented ist einfach so viel mehr als fürs Leben. Ne? Invented for Life, Technik fürs Leben, Invented
for Life. Wo es darum geht, die Erfindungen, die Innovationen immer in den Mittelpunkt für die Verbesserung des Lebens bei Menschen zu machen. Egal, ob das im Automobil oder im Hausgerät oder im Elektrowerkzeugebereich ist, ist vollkommen egal. Ja. Lässt sich auf alles anwenden, also passt perfekt.
Ja. Die Lufthansa mit Nonstop You kann man auch in diesem Feld sehen, gerade jetzt bei den großen Veränderungen in diesem Luftfahrtmarkt und zu sagen, Nonstop You wird teilweise interpretiert, man freut sich schon auf dem Hinflug, auf den Rückflug, also solche Dinge, man kann auch das immer ausspielen und das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt bei solchen werthaltigen Ansprüchen, dass man die in Kampagnen entsprechend mit Inhalten füllen kann und ausdifferenzieren kann, dann ist es wirklich ein starker Anspruch. Und dann gibt es einen, Henrik, bei dem haben wir immer etwas Schüttelfrost gekriegt, wenn wir das gehört haben, aber der ist abgeschafft.
Ja, wir reden von der Deutschen Bank, die sich im Mai diesen Jahres die Leistung aus Leidenschaft, das haben sie in Rente geschickt, glaube ich, ne? Das haben sie jetzt, wollen sie nicht mehr verwenden. Zu viel, Kontra bekommen zwischen Anspruch und Realität. Leistung und Leidenschaft gingen da ein bisschen auseinander. Was machen sie denn jetzt mittlerweile? Welchen neuen Claim haben sie denn?
Es gibt keinen einzelnen Claim. So, also wir können zumindest keinen feststellen. Wir haben ja doch intensiv geguckt, ne, mit unserem Markenblick. Aber sie haben jetzt eine Kampagnenidee, eine Leitidee sozusagen. Und das hat mit positivem Impact zu tun, einen positiven Beitrag leisten. Sie zeigen jetzt Menschen mit emotionalen Bildern, ob es Mitarbeiter sind, ob das Zielpersonen sind, ob das für verschiedene Produkte Zielgruppen sind. Aber eines ist wirklich, und dafür ist es ein gutes Beispiel, Leistung aus Leidenschaft war niemals aus der Persönlichkeit der Marke Deutsche Bank raus. Unabhängig davon, wie dieser Claim verhonepiepelt worden ist dann auch und gegen das Unternehmen eingesetzt worden ist. Aber es ist einfach nicht stimmig. Und das ist auch ein wichtiger Punkt bei diesem werthaltigen Anspruch. Wenn der nicht aus der Marke rauskommt, wenn die Marke dafür nicht von ihrem Innersten her steht, dann ist das ein Problem.
Kommen wir zum zweiten Punkt, den wir als Gemeinsamkeit zwischen B2B und B2C sehen. Und zwar, das ist die, wir nennen es selbstähnliche Wahrnehmung. Selbstähnlich in Bezug auf, wie spielt man sich denn medial und aber auch interkulturell, wenn man global unterwegs ist. Und erstmal so, selbstähnlich ist ja so ein bisschen so ein Markenbegriff, den wir auch häufiger prägen und auch hier mit einführen wollen. Aber was heißt denn selbstähnlich eigentlich? Also das heißt, dass man so auftritt, dass es immer wiedererkennbar ist, dass es immer auf einen gemeinsamen Kern einzielt. Das muss nicht immer identisch oder geklont sein, aber es muss immer wieder so erkennbar sein, dass es zum gleichen Kern gehört. Und gerade wenn man jetzt in den Medien schaut, wenn man guckt, wie müssen denn da Kampagnen und Botschaften gespielt werden über die verschiedenen Medien hinweg, sei es TV noch, sei es Print, sei es aber auch Social Media, sei es Events, Messen, Live-Kommunikation. Auch da muss es immer wieder aufs Gleiche einzahlen. Das heißt, da muss immer der Link geschehen auf die Markenreferenzierung und dass man da einfach guckt, dass es nicht auseinanderläuft. Einmal über die verschiedenen Medienkanäle hinweg zum einen, aber jetzt kommt der globale Punkt, den ich vorhin meinte, aber auch interkulturell. Das heißt, wenn ich eine Kampagne und einen Markenauftritt in Deutschland habe als deutsches Unternehmen, darf das nicht komplett anders sein, wie wenn ich das in den USA, in China oder Indien mache. Das heißt, wenn ich die als eine globale Abteilung nebeneinander lege auf dem Schreibtisch, dann muss ich sehen, ach, das hat einen roten Faden, das ist ein Guss, egal wo mich jemand auf der Welt mit mir zu tun hat, auch interkulturell, da muss das ein roter Faden erkennbar sein.
Ja. Ganz wichtiger Punkt. Und jetzt kommen wir zum dritten, was uns wichtig ist bei diesen Gemeinsamkeiten. Das ist das Thema Emotion. Emotion ist ein Treiber für Engagement. Und das ist ja genau das, was wir bei Marken wollen, dass man sich engagiert für diese Marke. Und engagieren hat ja ganz viele Facetten. Da ist nicht nur, ich kauf's, sondern da gibt es ja auch, ich möchte da arbeiten, ich möchte das als Mitarbeiter dafür stehen und so weiter. Da gibt es ein ganz großes Feld. Ich empfehle die Marke weiter, wie auch immer. All das ist Engagement. Und dieses Engagement wird oft sehr oberflächlich gesehen. Was mir da einfällt, sind immer irgendwelche Fachkampagnen, wo, insbesondere wenn es um Technik geht, manche meinen unter dem Aspekt Sex Sells, man setzt ein leicht bekleidetes Mädchen auf eine Motorhaube, egal was man verkauft. Und damit hat man den Eyecatcher, die alle gucken dahin und dann bringt man seine Botschaft mit. Wir meinen nicht diese Emotion. Auch da muss die Emotion authentisch aus so einer Marke rauskommen. Und auch da vielleicht mal, Henrik, zwei, drei Beispiele, die das dann auch deutlich machen, was wir mit Emotion für eine Marke meinen. Zum Beispiel, wirklich ist vorbildhaft, weil es auch sehr plakativ ist, wenn man Hornbach nimmt. Hornbach mit dem Markenclaim, es gibt immer was zu tun. Das ist so die Leitidee. Und jetzt kann man.
Das ist für Handwerker das perfekte Leitidee, ne? Es ist egal, wenn du Häuslerbauer bist, wenn du eine Wohnung hast, du hast irgendwas, ist immer, kann man ja sagen.
Ja, hast immer was zu tun. Und dieser Leitgedanke, es gibt immer was zu tun, Markenclaim, wird dann unterschiedlichst interpretiert und wird in Kampagnen entsprechend interpretiert und umgesetzt. Bis vor kurzem war es, du lebst, erinnerst du dich? Das war so back to the roots, so richtig in der Erde mit den Händen und ja, also sehr, sehr archaisch.
Bisschen matschig und dreckig auch, ne?
Absolut, so richtig reinhauen in das Ganze. Und jetzt ist es abgelöst worden, bereue nichts. Und der Gedanke von dem bereue nichts ist, man darf auch scheitern.
Ja, wer kennt es nicht? Ich so als Hobbyhandwerker mit meinen zwei linken Händen. Wer kennt es nicht, dass man das Bild doch nicht so richtig gerade hingehängt hat oder dass der Stuhl dann doch ein bisschen wackelt, den man zusammengebaut hat? Aber bereue nichts ist das Leben des Handwerkers. Also passt auf den Punkt, finde ich.
Ja, und man darf eben scheitern. Und das ist ja ganz oft, wenn wir irgendwas anpacken, ne? wir scheitern ja doch hin und wieder. Bei mir gibt es da schon traumatische Geschichten mit Wasser und so, aber da erzähle ich jetzt lieber nichts zu. Okay. Kommen wir lieber zum anderen Beispiel. Ein absoluter Klassiker, der Flügel verleiht. Und da fällt ja jedem gleich ein, welche Marke das ist, das Red Bull. Und auch da sieht man so eine, sag mal, innere Idee, so eine Emotion als Leitidee, wie die dann interpretiert wird. Und bei Red Bull eben umgesetzt in Sport, in Extremsituationen und so weiter. Also das ist schon eine sehr nachhaltige, ein sehr nachhaltiger Markenauftritt, der genau eigentlich den Punkt von dieser Marke trifft.
Günther, es gibt aber schon auch noch andere Beispiele, die wir kennen und die wir auch für sehr gelungen halten. McDonald's zum Beispiel. Ich liebe es, auf Englisch, I'm loving it. Wir hatten es schon mal in einem vorherigen Episode auch erwähnt. Das ist super auf den Punkt, das funktioniert hervorragend. Nike, just do it. Auch so ein Klassiker, kennt jeder. Wird auch seit Jahren nicht verändert, logischerweise. Renault, Passion for Life, ist ein bisschen neuer. Und wenn wir jetzt auch mal einen Blick auf die B2B-Szene werfen wollen, da gab es vor einiger Zeit eine tolle Kampagne zum Thema Volvo Trucks. Weiß nicht, ob ihr die kennt, müsst ihr euch unbedingt auch in unseren Shownotes dann die Kampagne, die YouTube-Filme anschauen, wo so mit Van Damme ein ganz technisches Beispiel aus einem B2B-Kontext für Trucks, das ging da um ein Lenksystem, das sehr präzise und geradeaus lenkt, eigentlich super technisch für LKW-Fahrer nur quasi von Relevanz, aber so inszeniert mit Emotionen und Van Damme, der dann zwischen zwei Trucks ein Spagat macht im Sonnenuntergang, hervorragend, müsst ihr euch anschauen. Da ist es auch wirklich sehr gut gelungen, obwohl es eigentlich von der Herkunft eine B2B-Geschichte war. Aber Günther, lass uns noch zu unserem vierten Punkt kommen, Verständlichkeit in der Ansprache. Auch da ist es egal, ob ich jetzt B2Bler oder B2Cler bin, meine Kommunikation muss verständlich und prägnant sein. Von der Botschaft her, dass man gut verfolgen kann, dass man nicht zu viel Fachtermini verwendet, dass man einfach sagt, das ist breitenverständlich.
Und das Fünfte, was uns wichtig ist, bei den Gemeinsamkeiten für beide gilt, die Positionierung und wie man zur Positionierung kommt, ist genau gleich. Beide müssen für sich definieren, was ist die Persönlichkeit, was ist der Wert, für den die Marke steht. Wichtig, was ist die Kernkompetenz, was leitet sich aus der Kernkompetenz ab als Anspruch und was leitet sich aus dem Anspruch für Nutzen ab. Und wenn man sich so definiert hat, dann kann man auch wunderbare Kampagnen machen.
Prima, lass uns doch mal gucken, was sind denn jetzt die Gesamtgemeinsamkeiten. Also, bei immer mehr Unternehmen verschwimmt die Grenze zwischen B2B und B2C. Ich denke da nur an große Telekommunikationsunternehmen, die in beiden Welten beheimatet sind, Energieunternehmen, Softwareunternehmen, Hardware und so weiter. Also da ist es einfach von deren Tätigkeit auch schon gegeben, dass es miteinander verschwimmt und deswegen unsere Punkte der Gemeinsamkeit immer mehr an Relevanz kommen. Zusätzlich noch verstärkt zum Thema Stichwort soziale Medien, wie damit der Umgang ist, wer die bedient, wer die konsumiert. Auch da gibt es eigentlich keine Unterscheidung mehr.
So, dann fassen wir mal zusammen, Henrik, von heute. Also, fünf Themen, die uns wichtig sind. Das erste ist die Werthaltigkeit, Anspruch auch entsprechend zu kommunizieren. Das macht den Unterschied, ist für beide gleich. Die Selbstähnlichkeit der Wahrnehmung ist für beide Bereiche gleich. Die Emotion, wichtiger Treiber, sowohl bei B2B als auch bei B2C. Die verständliche Ansprache ist eine Grundvoraussetzung, dass man überhaupt verstanden wird. Und das fünfte, das Vorgehen, sich strategisch auszurichten, ist identisch. Beide sind in der Notwendigkeit, das auf den Punkt zu bringen, was die Besonderheit, die Werthaltigkeit ausmacht. Und damit Blick über diese Episode, in diesem Podcast hinaus.
Können wir einen Blick in die Zukunft wagen? Und zwar in die nahe Zukunft, in 2 Wochen, wollen wir euch mitnehmen zum Thema: Sind denn eure Marken da draußen im Mediendschungel verloren? Was heißt denn das? Welche neuen Anforderungen gibt es über den neuen Mediendschungel? Wir wollen euch eine echte scharfe Machete an die Hand geben, mit der ihr euch durch den Mediendschungel kämpfen könnt, durchschlagen könnt. Und wir haben auch einen sehr spannenden Interviewpartner für nächstes Mal mit dabei, der euch einiges dazu erzählen kann, wie man denn mit den vielen Kanälen, die es heutzutage gibt, als Marke noch bestehen kann und den Dschungel sicher durchwandert.
Also, wir freuen uns auf unseren Gast auf dem Campus von Campus Marke.
Bleibt uns gewogen, bleibt uns guter Dinge. Kommt bei unserem Blog vorbei, campusmarke.de. Da sind sehr viele Shownotes jetzt von den Sachen, die wir heute als Beispiele genannt haben, haben wir dort hinterlegt. Schaut mal rein. Das ist eine gute Ergänzung, um noch ein bisschen zu vertiefen von den Themen, die wir heute besprochen haben. Ansonsten freuen wir uns wie immer über eine Bewertung auf iTunes oder in anderen Kanälen. Das hilft uns, noch bekannter zu werden und noch mehr Markenfreunde hiermit auf unseren Campus zu laden. Günther, ich wünsche dir noch einen guten Tag. Es hat mir wieder Spaß gemacht.
Also war doch ein guter Start ins neue Jahr, oder?
Gutes Neues darf man heute schon noch sagen, glaube ich.
Ja.
Oder?
Genau.
Ja. Prima. Dann alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Bis dann, tschö.
Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung.
Tipps, Infos, Interviews.
Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht.